Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Hier reden wir jeden Monat mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien. Du kannst den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und kannst uns auch schreiben, worüber du gerne mal ein Podcastgespräch hören würdest, über welche Serie auf Netflix, Disney Plus und Co. Heute bin ich einmal mehr nicht allein, sondern zusammen mit Jan Dino Kellenberger. Hallo Jan.
Hallo Manu.
Toll, dich hier zu haben. Ich stelle dich kurz vor, du bist Podcaster. Wir haben zusammen schon mehrere Podcasts aufgenommen auf deinem Podcast.
Ich war schon unser Stammgast.
Ja, genau. Du machst zusammen mit Stefan alias Stego den Podcast Dino und Stego. Du bist eigentlich ein alter Podcast-Hase, oder? Ihr macht das schon Jahre, gell?
Ja, 2 Jahre, wenn das schon ein alter Hase
okay,
ist.
Okay, ja, ja. Aber du hast eine Website, die heißt christkind.li, gell?
Genau, das hat eigentlich als Bachelorarbeit gestartet. Und da habe ich verschiedene Formate ausprobiert. Und dann, was jetzt übrig geblieben ist und seit 2019 entstanden ist, eben dieser Podcast, den ich mit Stefan mache.
Ja, ja. Und du bist natürlich auch beruflich irgendwie vom Fach. Du arbeitest als Videojournalist bei 20 Minuten. Und hast, wie ich dann realisiert habe in der Vorbereitung, längst nicht nur die Schweizer Servola-Prominenz vor dem Mikrofon gehabt, sondern auch richtig illustre Gäste. Erzähl mal, wen du da schon gefilmt und interviewt hast.
Also Greta habe ich, bevor sie war krank und ist mit dem Zug damals im WEF 2019 nach Davos gefahren und da habe ich sie in Zürich schnell interviewt. Unter ein bisschen unangenehmen Umständen, weil wir nicht wussten, ob es ein bisschen aufdringlich war. Aber ich war da wirklich so wie ein Journey, typisch vordringen und dann auf Englisch dieses Interview halten. Und sie hat mir geantwortet, zum Glück. Ja, war eine beeindruckende Begegnung für so eine damals noch 16-, 17-Jährige, glaube ich.
Ja.
Die hat straightforward Antworten gegeben und dann, ja, Otto hatten wir mal, den habe ich nicht direkt interviewt, aber wir waren mit ihm in einem Hotelzimmer und dann ein paar Bundesräte und dann natürlich auch ein bisschen Servola-Prominenz, aber ja.
Genau. Ja, ich hoffe, es nimmt mir niemand übel, dass von denen, die du jetzt erwähnt hast, dass mich Otto am meisten beeindruckt.
Er ist wirklich lustig, er ist wirklich toll. Er ist wirklich ein toller Typ, muss ich sagen.
Ja, also du bist da wirklich eigentlich mitten im Element, wenn es um Gespräche und Interviews und so geht. Jetzt bist du eigentlich mal ausnahmsweise mal auf der anderen Seite quasi. Ich frage dich, ich stelle dir die Fragen und ich würde gern mit dir über eine Serie reden. Ich habe dann irgendwann auch herausgefunden, wir kennen uns ja doch schon eine ganze Weile, dass du eben auch gerne Serien guckst. Und es war ein bisschen fies, weil manche Vorschläge, die du gemacht hast, die wurden dann von anderen, irgendwie von Thorsten Dietz und Jakob Friedrichs und anderen,
natürlich keine Chance.
Wurden die einfach abgeschöpft. Ja, nee, da habe ich schon zugesagt gehabt und das war dann ein bisschen schwierig. Aber wir konnten uns auf eine Serie einigen, die uns beide, ich darf wirklich sagen, in den Bann gezogen hat. Worüber sprechen wir, Jan?
Wir sprechen über The Sinner, und zwar die dritte Staffel, die heißt Jamie, weil es sind eigentlich relativ unabhängige Geschichten und die haben immer eine andere Person im Fokus. Und in dieser Staffel geht es um Jamie, der eben ein Lehrer ist und eigentlich ein bürgerliches Leben führt mit einer Frau in einer Vorstadt und es scheint alles in Ordnung zu sein, ein Kind ist unterwegs und aber irgendwie zerfällt er innerlich und dann taucht noch ein alter Freund auf, der dann bei einem Unfall mit Jamie zusammen stirbt Und dann geht's los, dann verliert eigentlich Jamie nach und nach die Kontrolle und verliert sein Leben im Sinne von, er verliert ja seine Frau, er verliert den Respekt von den meisten Leuten um ihn herum und er gelangt natürlich auch in juristische Schwierigkeiten.
Ja, also es bricht ihm alles auseinander. Vielleicht muss man sagen, die Serie, die erste Staffel, die dreht sich um eine junge Frau, um Cora. Die wird gespielt von Jessica Biel, die hat die Serie auch produziert. Und diese erste Staffel, die geht zurück auf eine Buchvorlage, ich glaube von einer, was ist es, eine deutsche Autorin, glaube ich. Das Buch heißt Die Sünderin. Und die Serie wurde so erfolgreich, dass man dann eben weitere Geschichten entwickelt hat und produziert hat. Das ist jetzt die dritte Staffel, wo wir drüber reden. Die Serie wurde verlängert. Es gibt eine vierte Staffel, die kommt bald. Man darf gespannt sein. Sag doch mal aus dem Bauch heraus, du hast jetzt noch nicht so viel preisgegeben. Sag aus dem Bauch heraus, was hat dich an der Serie gepackt? Also warum bist du da dran geblieben? Du hast ja alle Staffeln geguckt, die dritte jetzt sogar mehrmals. Was ist es, was dich da irgendwie fasziniert hat?
Du hast vorhin Cora erwähnt und ich finde das schon die heißeste Staffel, wenn es um die Geschichte geht selber. Was ist denn wirklich passiert? Weil es ändert sich immer wieder, dass man doch wie nichts weiß und plötzlich ist alles wieder auf dem Kopf. Aber jetzt in der dritten Staffel mit Jamie ist es besonders auf die inneren Vorgänge fokussiert. Den Kampf zwischen, ich will eigentlich ausrasten, aber ich liebe mein Leben irgendwie doch und möchte meine Frau, mein Kind behalten und so. Und das macht die Serie ganz schön, dass sie mit der Musik, mit der Stimmung und auch mit dem Timing, dass es ein bisschen dem Zeit lässt, dieser Dramatik, einfach der ganze Fokus auf diese Zersetzung und diesen inneren Kampf fasziniert mich an der dritten Staffel. Das ist schon was Besonderes, das ich genieße, weil viele Serien finde ich so eher oberflächlich und alle sind immer toll gestylt und es geht immer nur um, was ist denn passiert und wer schafft es, den super Oberboss zu besiegen oder worum es auch immer geht, die feindliche Macht. Und hier geht es vor allem darum, nicht was passiert ist in der dritten Staffel und auch nicht so groß wie, sondern wieso eigentlich. Was ist in diesen Menschen innerlich vorgegangen?
Ja, ja. Also das ist eigentlich, da werden wir auch noch drauf zurückkommen, weil das ist, ich finde, das ist das absolut Einzigartige auch und das in Bann ziehende an dieser Serie, dass sie sich eben nicht abarbeitet an dem Wer und an dem Wie. Also es gibt ja ganz viele so Crime-Mystery-Thriller-Serien, die so gestrickt sind, da geschieht irgendwas und dann kommt der Detective oder die Detective und muss rausfinden, wer war es, wer ist der Serienmörder, wer ist der Killer, wer ist der Räuber und so weiter. Oder dann dieses Wie, dass man sich dann, dass die ganze Serie so aufgebaut ist, dass man versucht herauszufinden, wer hat jetzt diese Juwelen gestohlen, wie sind die jetzt in diese Bank hineingekommen oder dieses Wer und Wie, das spielt bei The Sinner in allen Staffeln eigentlich keine Rolle, beziehungsweise das ist in den ersten 5 Minuten der ersten Episode eigentlich klar, weil die jede Serie beginnt mit einem Mordfall und dann weiß man ganz genau, wer hat das getan und wie ist es geschehen. Ja, also in der ersten Staffel haben wir eine junge Frau, die Cora, die an einem Badestrand mit ihrer Familie komplett plötzlich völlig unverhofft ausrastet und einen Badegast auf dem Badetuch vor ihr niedersticht und totsticht. Ja, und in der zweiten Serie hast du einen Jungen, irgendwie einen 10-, 12-jährigen Jungen, der seine Eltern vergiftet in den ersten Szenen der Serie. Und hier...
Die scheinbaren Eltern, ja.
Ja, genau. Spoiler! In der dritten Staffel, da hast du eben Jamie, der dann bei einem Autounfall mit dabei ist. Und da ist es vielleicht ein bisschen unklarer, ja, wie ist das Ganze passiert. Aber im Prinzip muss man sagen, in allen Staffeln ist der Fokus voll auf dem, sag ich jetzt mal, auf dem Innenleben der Person, auf der Vergangenheit, auf der Frage, warum hat diese Person gemordet? Warum konnte diese Person in die Situation kommen, eine solche Tat zu verüben? Das ist quasi die Faszination dieser Serie. Und ich finde das schon wahnsinnig raffiniert.
Ja, es gibt etwas ganz Typisches, was noch, was durch alle drei Staffeln geht, und zwar, es ist immer dieser Detective, dieser Polizeibeamte, der irgendwie findet, ja, da ist noch mehr dran an einem Fall, und dass die Geschäftsleitung überzeugen muss, dass die da noch ein bisschen mehr Ressourcen einsetzen und so, und dann kriegt er immer Gegenwind und so. Das ist so eines der einzigen wirklich typischen Dinge. Der Detective ist eben die einzige Person, wenn ich mich nicht irre, ja, die über all die drei Staffeln dabei ist, und die ist auch eine eigentlich verstörte Persönlichkeit. Mhm. Er ist eine verstörte, ja, Persönlichkeit und hat auch ein bisschen dunkle Vergangenheit, wie seine Mutter gestorben ist und so, und wie seine Ehe zu Bruch gegangen ist. Und ja, das finde ich interessant. Aber der Rest ist eigentlich wirklich eben auf dem, wie du gesagt hast, auf dem Wieso, oder es gibt auch falsche Erinnerungen zum Teil, dass wir ja bei Cora zum Beispiel, dass sie sich erinnert, und dann später finden wir raus, dass die Erinnerungen gar nicht wirklich die Erinnerungen sind, sondern eben falsche Erinnerungen. Das gibt es ja in der Psychologie ganz häufig, wenn, ja, in extremen Situationen, oder?
Ja.
Dass man sich an etwas wirklich, man sieht es so klar vor sich, aber es ist nicht so geschehen.
Ja.
Man denkt vielleicht, das war ein alter Mann, dabei war er 30, 40. Und ja, das kann alles passieren.
Also es ist psychologisch wirklich wahnsinnig ausgefeilt, wahnsinnig durchdacht, das Ganze. Gibt's jetzt in dieser dritten Staffel, die wir heute in Fokus nehmen, gibt's eine Lieblingsszene, wo du sagst, das finde ich ganz stark oder bewegend oder schockierend oder whatever?
Also was mich eigentlich noch dazu fasziniert, und das spielt ein bisschen in das rein, ist eben, was denn mit Jamie abgeht und wieso. Und das ist so wie symbolisch eigentlich in den ersten Minuten der ersten Folge zeigt sich das schon in einem Zug, wo Jamie schon ein bisschen neben sich oder so rumschaut im Zug und sieht, wie die anderen Leute an ihren Handys Spiele spielen und Nachrichten schreiben und alle da reinstarren. Und er schaut sie so mit einem Blick an, der sagt wie, wo bin ich denn hier? Auf welchem Planeten bin ich denn da gelandet? Was sind das für Irre? Und ja, durch die ganze Staffel hindurch stellt sich für mich, je nachdem, wie man sich in diesen Charakter hineinversetzen kann, wie die Frage, wer ist denn der Irre? Spinnt er oder spinnt die Welt? Ja. Und diese Frage kann ich ehrlich gesagt schon verstehen. Es kommt ja dann irgendwie ein ganzer, es wird dann ganz philosophisch und mit Nietzsche und so weiter, wo ich auch jetzt nicht ein Experte bin, aber mit diesem Übermenschen, dem Konzept des Übermenschen, wo es ja darum geht, auch dass man wie über der Moral stehen kann, die Gesellschaft einem einfach eintrichtert und seine eigene Moral definieren kann. Und das hat dann eben manchmal im richtigen Leben dann Folgen. Und dann muss man sich vielleicht später mal entscheiden. Und das konnte eben dann nicht mehr, dann war es zu spät. Will ich denn wirklich, liebe ich meine Frau, mein Kind, mein bürgerliches Leben mehr? Oder gebe ich mir die Freiheit, auszurasten oder einfach irgendwie jetzt zu probieren, meinen Ängsten die Stirn zu bieten und dem Tod und ja, genau. Ja, ja. Es wird dann verrückt, natürlich.
Ja, ja. Vielleicht sind wir hier jetzt schon so bei einem ersten Motiv, das man herausschälen könnte in dieser Serie, das ich wirklich faszinierend finde zu diskutieren auch. So, du hast jetzt eben davon gesprochen, dass er nimmt die Welt wahr und er fragt sich, wo bin ich hier eigentlich gelandet, in was für einer Welt lebe ich hier eigentlich, wie sind die Leute denn hier drauf? Er nimmt sich selber wahr, so in, als junger oder gerade frisch gewordener Familienvater und so, und irgendwie das Kind schreit die Nacht durch und so, und er ist einfach, er gerät ans Limit und so, und dann bricht irgendetwas los in ihm, auf in ihm, dann zerbricht irgendetwas in ihm, dann merkt man, da kippt wie ein Schalter rum, ja,
die Warnung von anderen von ihm ist ja auch, dass er immer der Anständige war, der alles in sich hineingefressen
ja,
hat.
Ja, ja, der Sunny Boy auch.
Ja, so, ja. Ich meine, Mutter ist gestorben, der Vater schon lange weg, er hat sich zurückgezogen und seine Frau hat ihn betrogen vor 2 Jahren und er hat es alles weggesteckt und verziehen und so weiter.
Ja, 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 ja.
Und dann nimmt er aber dieses Argument dann auch und sagt dem Detective wie, hey, ich bin einfach ein Familienvater, oder spionier mir nicht noch nach, was willst du denn bei mir finden?
Ja, ja, ja.
Und aber ich glaube, dann baut es sich ein bisschen auf und ist es nicht manchmal, ich glaube, es ist ja im richtigen Leben auch so, manchmal, dass was man häufig sagt bei wenn jemand Amoklauf macht oder so, dass man einfach sehr überrascht ist.
Ja. Ja. Also eben, das finde ich eben das Faszinierende oder das Interessante auch jetzt bei Jamie. Und da gibt es ein paar Parallelen. Also mir fallen gerade eine Reihe von Filmen ein, die eigentlich diesen Refrain irgendwie variieren. Also wir haben Fight Club natürlich, ganz klassisch, der absolute Kultfilm, auch mit einem Typen, der arbeitet irgendwie in der, was ist es, Autoindustrie oder irgendwo arbeitet der, so ein Bürojob, ein namenloser Bürger, so ein oberflächlicher Konsument, der irgendwo so in den Systemen drin sich bewegt und eigentlich mehr gelebt wird, als selber lebt, und der dann auch so eine Ausbruchserfahrung hat, denn jemanden kennenlernt, der sagt, ja, schlag mir mal ins Gesicht und so, und dann entwickelt sich da so dieser Fight Club, da merkt er plötzlich, ich spüre mich eigentlich erst richtig, wenn mir das Blut aus der Nase rausläuft, wenn ich irgendwie mit jemandem richtig mich prügeln, wenn ich jemanden in die Fresse hauen kann oder selber Schmerz empfinde. Da gibt's auch dann bei Fight Club die Szene, wo er sich irgendwie mit Säure die Hände verätzt und so. Und bei Jamie gibt's ja eine Parallelszene.
Und es gibt auch eine Parallelperson. Der Tyler in Fight Club ist eigentlich der Nick.
Ja, stimmt.
Ist ja, der total. Nick in The Sinner. Das ist die Person, der The Wizard wird es, glaube ich, im Storytelling genannt, der dann kommt und einem auf eine interessante Reise mitnimmt und sagt, komm, ich will dir ein Abenteuer zeigen.
Ja, ja, ja.
Und das ist eben in der Highschool, glaube ich, war das, wo er Nick kennengelernt hat. Und das ist eben dieser Freund, der dann in dem Autounfall stirbt.
Ja. Und der ihn dann dazu bringt, quasi über die Grenzen zu gehen.
Genau, zu springen von großen Höhen und ja, es geht dann wirklich ins Absurde. Also ja. Er lässt Jamie oder er sticht sich selbst in und hält Jamies Hand und sticht damit mit einem Messer sich selbst durch die Hand und solche Dinge, oder motiviert dann Jamie eben auch, jemanden umzubringen mit ihm und ins Grab zu legen und solche Dinge.
Ja, crazy. Aber eben das, ich finde das jetzt spannend, wie du das noch weitergezogen hast, weil da ist eine Parallele zu Fight Club. Es ist auch eine Parallele, sehe ich auch, zu Falling Down, dieser Klassiker mit Michael Douglas. Auch ein unbescholtener Bürger, der da quasi im normalen Wahnsinn des Alltags irgendwo im Stau steht und seinen Feierabend genießt genießen will oder was auch immer und dann komplett durchdreht. Es gibt noch einen anderen Film, der mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, eine Komödie mit Jim Carrey. Ich glaube, Me, Myself and Irene oder irgendwie sowas, glaube ich. Oder ich bin nicht sicher, ob es dieser, das ist auch der Typ, der ist total lieb zu allen und ist so der nette Nachbar und so. Und dann irgendwann, als ihn die Leute beim Einkaufen in der Schlange ständig überholen und er eigentlich zurückgedrängt wird, dann kippt er total, dann fällt der Schalter um und er traut sich zum ersten Mal, er spürt sich selber und traut sich quasi den anderen Stirn zu bieten und so. Die Frage ist ja, da ist ja ein Stück Gesellschaftskritik drin. Da ist ja so ein bisschen der Gedanke drin, wir leben da in einer Gesellschaft, in Systemen, die eigentlich Psychopathen produzieren.
Ja, jetzt ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, etwas Zentrales, was in ihnen vorgegangen ist und das auch zum Stück in teils in Harry Ambrose, dem Detective. Es ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder eben der Sinnlosigkeit des Lebens. Jamie fühlt sich leer, leblos. Irgendwie läuft zwar alles gut, aber was ist das schon? Er fühlt nichts mehr. Ja. Er hat das Gefühl, er fühlt nichts mehr.
Genau, dieses Stichwort dumpf, er kommt an mehreren Stellen vor. Er hat das Gefühl, das Leben nimmt er wie durch einen Schleier wahr. Es ist alles so dumpf, blass geworden.
Und ich glaube, Harry fühlt sich dann auch von dem angezogen, wenn er das in Jamie sieht, dass er eben irgendwie auch... was denn mit ihm los ist? Und das geht ja dann so weit, dass er sich von Jamie sogar eingraben lässt über eine Nacht und dann fast stirbt. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur sein Trieb als Detective, sondern er hat auch selbst diese Angst. Er ist vielleicht nicht so weit gegangen wie Jamie, aber auch er hat die Angst vor der Sinnlosigkeit, vor dem Stumpf, von dem Abstumpfen und davor, was das überhaupt alles für einen Sinn macht in diesem Leben. Ich glaube, das ist ein zentraler Faktor auch, was mit Jamie passiert.
Ja.
Er spürt einfach nichts mehr in diesem Leben. Er will etwas fühlen.
Ja.
Und er probiert das, indem er eben extreme Sachen probiert und ans Limit geht.
Genau.
Und dann eigentlich ist es ja so, dass er das macht und er wirklich die Grenzen überschreitet. Und dann zeigt die Staffel aber auch, was dann passiert. Am Ende, er verliert sein Leben. Mhm. Oder? Also, es geht nicht auf. Man kann es eben nicht haben. Man kann nicht aus der Reihe tanzen. Das geht nicht.
Und was würdest du jetzt dazu sagen? Also, wie schätzt du das ein und wie empfindest du das selber? Leben wir in einer Gesellschaft, die Leute stumpf macht, die Leute dumpf macht, die letztlich dazu beiträgt, dass Leute irgendwie ausrasten?
Ja, also ich denke eben, wir sind ja wirklich umgeben von so vielen Dingen, die uns einfach beschäftigt halten und von so vielen Zielen, die uns wie vorgegeben werden, sei das jetzt eben Karriere, Reichtum, eine tolle Familie, solche Dinge. Mhm. Und wir sind einfach, man kann das schon wie als ein Hamsterrad empfinden, dass es wie automatisiert ist. Und wenn man dem allem, wenn man irgendwelchen Status erlangt und solche Dinge, ist man am Ende wirklich frei? Hat man irgendetwas erreicht? Was will man denn überhaupt genau? Mhm. Und ist das nicht einfach nur alles ein Verdrängen des Todes, der irgendwann mal kommt? Mhm. Weil das hat Jamie auch beschäftigt, dass, hey, wieso sagt ihr mir zum Beispiel, dass jetzt mein Freund, der ist gestorben, komm darüber hinweg und so. Wieso geht es immer darüber hinwegzukommen? Ist es nicht so, dass wir alle dem Tod immer näher kommen und dass wir einfach nie richtig darüber reden? Ja. Und so, und es geht dann halt auch wirklich oft und viel und stark um den Tod selber.
Ja, stimmt.
Aber ich finde das halt schon sehr spannend, weil ich habe mir dann gedacht, irgendwie hat er schon oder haben die schon recht. Das ist doch eigentlich alles verrückt. Und wie sollen wir aber denn mit dem Tod umgehen? Und ist das jetzt wirklich alles nur ein Verdrängen des Todes, was wir machen in unserem Alltag? Oder haben wir auch wirklich echte Erfüllung in dem, was wir machen? Und was kann uns denn wirklich erfüllen? Ja. Das sind so die Fragen, die finde ich schon krass und die kann ich teils halt auch nicht wahnsinnig gut beantworten.
Ja, also irgendwo, es sind ganz, ganz existenzielle Fragen, die da aufbrechen am Beispiel von Jamie in seinem Leben. Und man kann da irgendwo mitfühlen, man kann das irgendwo nachvollziehen, dass ein Mensch so an seine Grenze kommt oder irgendwo sich wieder spüren will. Es gibt natürlich sehr viel harmlosere Arten, in diesem Sinne auch auszubrechen. Es gibt dann diese bekannten Aussteigergeschichten, Leute, die dann eben mal ein Jahr lang quasi ihr ganzes Erspartes auf die Kante legen und eine Weltreise machen. Oder ich habe einen Dokumentarfilm gesehen vor kurzem von einem Ehepaar, das sich einen Trailer gekauft hat und dann einfach seit 5 Jahren irgendwie in diesem Trailer lebt und am Strand irgendwelche Abfälle einsammelt und so, und die waren früher gut situiert und haben das jetzt alles aufgegeben. Und ich finde das noch spannend, weil diese Geschichten, habe ich das Gefühl, eine rechte Faszination auslösen. Ich habe gestaunt, dass auf YouTube diese Geschichte jetzt mit diesem Ehepaar hat mehrere Millionen Klicks gehabt. Also da haben Millionen Leute im deutschsprachigen Raum diese Doku spannend gefunden, von Leuten, die einfach mal die Notbremse ziehen und sagen, so Leute, jetzt ist mal fertig mit Leistungsgesellschaft, mit Häuschen, Garage, Bernhardiner und Tomatengarten oder was. Jetzt ist mal gut, ja, jetzt breche ich mal aus. Da gibt's natürlich eben, man muss nicht gerade einen Fight Club gründen oder seine Hand auf den Grill legen oder so. Man kann auch anders irgendwo ausbrechen, aber ich finde das schon noch bemerkenswert, dass wir so in einer Gesellschaft leben. Das ist ja de facto eine Wohlstandsgesellschaft. Den Leuten geht es, auch wenn wir das nicht immer so empfinden, aber den Leuten geht es besser als seit Jahrhunderten. Also die breite Bevölkerung hat einen Wohlstand, eine Sicherheit, eine Freizeit gewonnen, die den Menschen über Jahrhunderte hinweg nie vergönnt war. Und doch sind wir in einer Gesellschaft, in der irgendwie so diese Aussteigergeschichten Faszination auslösen und Menschen irgendwo nachvollziehen können, dass auch jemand wie Jamie dann irgendwo einfach komplett aus dem Rad springt.
Das ist ja auch so, dass es darum geht, was ist denn die Moral der Gesellschaft, also die Moralvorstellung der Gesellschaft, und Jamie und sein Freund Nick wollen sich eben über diese Moralvorstellung hinwegsetzen. Ja, ja, das ist alles auch Teil dieser, dass die Gesellschaft einem eben wie gefangen hält all diesen Tausenden von Normen. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kommt einem in den Sinn, was für Normen da einem eigentlich auferlegt werden. Und es geht ja auch nicht anders, wenn eine groß organisierte Gesellschaft eben mit Firmen, mit Regierungen, mit Familienstrukturen und so weiter, all diese sozialen Geflechte, die müssen ja irgendwie funktionieren. Und da einigt man sich halt auch auf gewisse Standards.
Ja, ja. Ja.
Auf eben bis hin zum Recht gewisse Sachen wie eben. Du kannst jetzt nicht einfach jemanden umbringen oder ja, es ist ein blödes Beispiel, aber ja, ohne das geht's dann nicht. Dass man große Sachen organisieren kann.
Aber dann lass uns doch da mal einhaken noch, weil das finde ich spannend, dass du jetzt Normen und moralische Standards und so zur Sprache gebracht hast. Es ist ja bemerkenswert, die Serie heißt The Sinner. Also eigentlich ist die ganze Serie an einem theologischen Begriff aufgehängt. Es geht um Sünder. Ja, und in jeder Serie, also jede Serie trägt ja den Namen des Sünders, um den es in dieser Staffel geht, also jede Staffel, ja, also die erste heißt Cora, die zweite, der Junge weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, aber hat Noah oder irgendwie, oder Julian, ja, und die dritte heißt Jamie, die ist benannt eben das nach dem Sünder, um den sich die Story dreht. Und jetzt kann man natürlich dann weiter fragen, in allen drei Staffeln merkt man dann mit der Zeit, okay, aber diese Leute, die da etwas komplett Unverständliches getan haben, wo man denkt, wie kommt eine junge Frau, wie kommt ein Teenager-Junge, wie kommt ein angesehener Sonnyboy High School Teacher dazu, jemanden umzubringen. Und dann entfaltet sich diese Geschichte. Und man blickt in die Abgründe der Vergangenheit dieser Person. Man blickt in die Systeme, in die diese Person eingebunden ist. Und man fängt an zu verstehen, wie die Person dahin gekommen ist. Und jetzt ist die Frage, inwiefern hilft jetzt dieser Titel The Sinner oder diese Bezeichnung der Sünder, inwiefern hilft das jetzt, diese Geschichten zu verstehen? Ist das noch angemessen, davon Sündern zu sprechen? Also, weißt du, ich sage das auch auf dem Hintergrund, weil man beim Schauen der Serie immer mehr sich identifiziert mit den Personen eigentlich und immer besser nachvollziehen kann, wie die Leute an den Punkt gekommen sind, diese Tat zu verüben. Ja.
Wenn ich jetzt mit jemandem streite, dann habe ich vielleicht Gründe für jedes Argument, das ich vorlege und meinen Gegenüber vielleicht auch. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir einen Grund für den Streit haben. Oder wir haben Gründe für alles und wir können auch diese Charaktere begleiten und wir können alles nachvollziehen, wir begleiten sie, wir steigen in ihren inneren Prozess ein, aber ich sag dann immer, es kann viele Gründe geben für etwas, aber Gründe sind noch lange kein Grund, etwas zu tun. Mhm. Eben wenn du dann zurückschaust und dann sagst du, ja, dieser Streit war aber eben doch sinnlos, den wir gehabt haben. Die Argumente machen alle Sinn irgendwie. Du weißt, wieso dass du das gesagt hast, ich weiß, wieso ich das gesagt habe. Es hat alles irgendwo eine Herleitung. Mhm. Aber ob es jetzt gescheit war, dass wir so gestritten haben, am Ende ist nicht geklärt, oder?
Mhm. Und das ist aber eine spannende Frage, weil man dann natürlich die Folgefrage anhängen könnte, ja, wäre es dir denn möglich gewesen, auf den Streit zu verzichten? Wäre es dir möglich gewesen, diese Konfrontation? So. Ja, also, weil das ist ja eigentlich eine Frage, die jetzt in allen Staffeln, auch bei Jamie, irgendwo im Untergrund mitschwingt, so. Man versteht immer mehr, welche Menschen manipulativ in sein Leben eingegriffen haben, auch in den ersten Staffeln natürlich. Man versteht immer mehr, welche vergangenen Erfahrungen, auch Traumata und so weiter, Personen mit beeinflussen. Und das ist dann eigentlich eine sehr, sehr auch theologische und philosophische Frage. Ja, konnten die eigentlich gar nicht anders als so reagieren, wie sie reagiert haben?
Ja, die Frage mit dem freien Willen kommt da natürlich rein. Ja. Und was heißt denn das überhaupt, wenn der Wille frei wäre oder wenn der Wille eben frei ist? Ja, es ist ja auch so, dass Jamie und Nick zum Beispiel dieses Hütchenspiel haben, das wie symbolisiert, dass das Universum eigentlich chaotisch ist und nur der Zufall über alles entscheidet und dass wir schlussendlich nur wie Gräser im Wind sind, hin und her wehen. Ja. Oder Blätter im Wind.
Vielleicht muss ich das kurz einschieben. Sie haben dieses Hütchenspiel, wo man quasi dann irgendwie eine Zahl sagt und dann bewegt man diese Hütchen oder die Hände so und dann wird ein bestimmtes Symbol oder eine bestimmte Anweisung dann offengelegt, dann kommt dann raus, mach das und mach das und dann ganz.
Spring oder spring nicht.
Genau, spring oder spring nicht. Und an vielen Stellen machen sie quasi ihren nächsten Schritt von diesem zufälligen Hütchenspiel abhängig.
Also wie ich das verstanden habe, drückt das auch aus, dass hey, ich bin sowieso nicht wirklich frei oder ich kann nur am freisten sein, wenn ich mir eingestehe, dass ich eben nicht frei bin und dass dann kann gerade so gut so ein Hütchenspiel entscheiden, was ich als nächstes tue.
Ja.
Und dann,
ja.
Aber dann nehmen sie das ernst. Sie müssen dann tun, was dieses Hütchenspiel sagt. Genau. Das ist natürlich alles absurd, aber das spielt auch ein bisschen in diese Frage rein mit dem freien Willen.
Stimmt, ja. So dieser Gedanke eigentlich, das vielleicht auch das Schicksal, aber es ist eben noch mehr dann, oder es ist noch arbiträrer, es ist eigentlich dann wirklich der Zufall. Wir lassen den Zufall entscheiden. Im Prinzip könnte man dazu sagen, weil es eh keine Rolle spielt, weil wir unser Leben eh nicht im Griff haben oder so.
Ja, sie haben probiert, die beiden auch die Angst vor dem Tod zu überwinden, dem Tod in die Augen zu schauen.
Ja.
Und Nick hat dann Jamie auch eingeflößt, dass du musst noch diesen Schritt gehen, jemanden umzubringen. Mhm. Dann bist du erst am Ziel angelangt. Mhm. Dann bist du erst wirklich frei, auf was das auch immer bedeutet, frei. Also richtig frei dann nicht. Aber es geht darum, ja, dem Tod wie ehrlich in die Augen schauen zu können.
Ja, genau.
Und es ist immer wieder ein Versuch, das zu tun. Aber schlussendlich, als Nick stirbt im Autounfall, will auch er, dass Jamie 911 anruft, dass er Hilfe holt. Und erst als Jamie das dann nicht tut, sagt er okay und schaut ihm dann in die Augen und dann hören die zusammen noch ein Lied, als er verblutet und so. Und dass Nick ist dann aber, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Tod von Jamie, und das wäre jetzt der Oberspoiler, oder? hat Nick dann doch schon einen noch ehrwürdigeren Abgang gehabt als Jamie. Mhm. Am Ende sagt Jamie dann einfach nur noch, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Bitte hilf mir.
Ja, man merkt dann auch sein Lebenswille, der dann doch noch durchschlägt. Und man merkt, er möchte eigentlich jetzt einfach noch seinen Arsch retten.
Ja, es war einfach wie alles groß gekotzt vorher. Ja. Und ja, er war ein Philosoph, oder? Er hat gesprochen über eben all diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Mhm. Den Tod, freien Willen und den Übermenschen und so weiter. Und dann am Ende, wenn er stirbt, ist es wie alles boff, weg. Und er ist nur noch das arme Würmchen, das jetzt am Sterben ist.
Ja.
Und das ist so traurig und irgendwie auch so ein überraschender Bruch war das für mich.
Mhm. Mhm. Ja, es ist, aber lass uns das nochmal in Verbindung setzen zu diesem theologischen Begriff der Sünde oder zu diesem Motiv der Sünde. Also ist jetzt Jamie ein Sünder? Tritt er uns als ein Sünder vor Augen oder ist er einfach ein Opfer seiner Umstände? Ich finde das noch spannend, weil die Kirche hat ja, man muss das auch zugestehen, mit dem Sündenbegriff natürlich ganz, ganz viel Schindluder getrieben, ganz viel Machtmissbrauch betrieben, ganz viel Kontrolle ausgeübt, einfach auch über den Sündenbegriff und über die Bezeichnung von Menschen als Sünder. Aber es gibt doch theologisch auch sehr tiefgreifende Einsichten in die Verkrümmung des Menschen in sich selbst und also Sünder sein, weniger jetzt in diesem moralischen Sinne, weißt du, so, der hat diese Regel verletzt und diese Regel verletzt, der hat da irgendwo gegen Konventionen verstoßen und da oder so, sondern Sünde in diesem Sinne, dass Menschen sich von sich selbst immer mehr entfremden. Und eigentlich könnte man schon die ganze Serie, jede einzelne Staffel und diese auch ganz besonders jetzt mit Jamie, könnte man als eine Entfremdungsgeschichte lesen. So die Menschen, die im Zuge ihres Alltags, im Zuge familiärer Sachzwänge, im Zuge einer Gesellschaft, die ihnen immer ein Lächeln abfordert und so weiter, irgendwo merken, sie entfremden sich von sich selbst. Sie sind nicht mehr sich selbst, sie spüren sich selbst nicht mehr. Ja.
Jetzt, wo du das sagst, die Sünde, ich weiß nicht genau, wie es in der reformierten Kirche so üblich ist, aber im evangelikalen Kuchen, wenn es man in einem Wort zusammenfasst, dann ist es häufig Zielverfehlung oder Sünde. Mhm. Und dann ist zuerst natürlich die Frage, was ist das Ziel denn? Ja. Und dann kann man sagen, ja, das Ziel ist, mit Gott in Frieden zu leben und ihn in Ewigkeit zu preisen oder sowas.
Ja, ja, ja.
Und dann ist ja die Idee, dass je weiter du vom Ziel abdriftest, desto verkümmerter wirst du und desto entfremdeter dir gegenüber wirst du auch. Also dass die eigentliche Freiheit eigentlich nur in diesem Weg liegt, der eben nicht der sündhafte Weg ist. Aber ja, jetzt dann ist natürlich die Frage, was ist das Ziel und was macht wirklich glücklich und erfüllt?
Ja.
Und ich glaube, es zeigt sich ein bisschen an den Symptomen. Und wenn eben das Symptom ist, dass man sich immer weniger spürt, immer weniger eben sich immer selbst auch mehr entfremdet und die anderen plötzlich merken, dass es einem wirklich nicht gut geht. Wenn eigentlich das, was man tut und woran man denkt, einem in eine dunkle Spirale runterzieht, dann könnte man auch sagen, dass das eine Art Sünde ist, weil da driftet man voll ab vom Glück.
Mhm. Ja, und das finde ich jetzt aber, das finde ich eine starke Einsicht jetzt auch im Blick auf diese Serie. Der Titel The Sinner ist dann gerechtfertigt, wenn man Sünde als Selbstentfremdung auch bestimmt. Und wenn man sagt, das Ziel, natürlich kann man das jetzt theologisch fühlen und sagen, das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott und Gott zu ehren und so, das stimmt ja alles. Aber wichtig ist, wenn man, dass man mit dazu denkt, dass wenn ich Gott gefällig lebe oder so, dass ich dann nicht weniger mich selbst werde, sondern mehr mich selbst werde, dass ich mich selbst erst finde, wenn ich quasi die Gemeinschaft Gottes umarme oder wie man das auch sagen will. Und in dem Sinne könnte man dann eben sagen, sind das schon Sünder? Nicht zuerst, natürlich, die haben alle einen Mord begangen, das ist auch juristisch absolut wasserdicht daneben. Aber sie sind eben nicht Sünder zuerst in einem moralischen Sinne, sondern sie sind Sünder, weil sie sich selbst verloren haben im Zuge ihres Lebens und auch oft eben unter massiven Manipulationen von Leuten um sie herum, unter traumatischen Erfahrungen, Missbrauchsgeschichten in der ersten Staffel und so. Also alles Menschen, die quasi vom Leben schon auch sehr stark mitgenommen wurden und das Leben hat sie sich selbst entfremdet.
Ja. Das, was du jetzt gesagt hast am Anfang, das möchte ich nochmal betonen, weil das ist wirklich ein Punkt, der mir auch aufstößt, dass wir auch sogar singen, teils immer weniger von mir, immer mehr von dir, also von Gott. Dabei eben ist es doch so, wenn wir eben Sünde so wie vorher definieren, dass ich immer mehr zu dem werde, zu meiner Identität, wenn ich dem Richtigen auch entgegenlaufe.
Ja.
Dem, das mich erfüllt und das mir wirklich Sinn gibt im Leben.
Ja.
Nur dann kann ich wirklich ich selbst sein und in meiner Identität vom Gefühl und vom Leben her.
Ja.
Ja, das ist etwas, das regt mich manchmal auf, wenn ich das eben höre. Ja, ich will immer mehr von Gott, das heißt, ja, immer weniger von mir. Und das, weil ich bin nur der Dreck, der übrig bleibt, oder?
Ja, ja.
Ich bin nur quasi noch die Sünde, als wäre das ich. Dabei bin ich ja viel mehr. Gott will ja eigentlich mir eine neue Identität schenken. So verstehe ich das eher.
Ja, ja. Das ist eigentlich ganz klassisch, wenn man Gott und den Menschen in einem Konkurrenzverhältnis denkt. Wenn man denkt quasi, je mehr Raum Gott gewinnt, desto weniger Raum habe ich. Am Schluss kann ich gar nicht mehr atmen. Am Schluss verschwinde ich eigentlich, löse mich auf, weil Gott so viel Raum gewinnt. Aber das ist, glaube ich, es gibt religiöse Vorstellungen, die damit übereinstimmen. Aber eine christliche Idee ist das nicht. Also von einer christlichen Gottesidee her müsste man sagen, wir finden umso mehr zu uns selber und leben umso mehr auf, je mehr Gottes Gegenwart Raum gewinnt. Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wer überhaupt auf diese Idee gekommen ist von diesem Nullsummenspiel oder dieser Rechnung.
Ja, ja, ja.
Also wirklich.
Ja, das, ja. Aber da sind wir jetzt ja wirklich in theologische Gefilde vorgestoßen. Eigentlich von der Frage ausgehend, ist dieser Titel dieser Serie The Sinner wirklich gerechtfertigt? Und ich glaube, wir könnten sagen, er ist gerechtfertigt, aber eben nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo die Protagonisten einen Mord begehen, sondern sie sind Sünder gewesen oder geworden, indem sie sich von sich selbst entfremdet haben, ja.
Ja.
Und der Mord, den sie begehen, ist eigentlich eine Frucht. Ich würde jetzt natürlich
ein Symptom.
Ich würde jetzt doch auch dann nochmal betonen wollen, dass auch wenn wir unter starken Sachzwängen und Einflüssen und so weiter stehen, dass ich nicht denke, dass solche Taten einfach unausweichlich erfolgen, dass sie quasi völlig alternativlos erfolgen. Also es gibt, natürlich kann man sich in eine Richtung entwickeln in seinem Leben, wo man dann irgendwann keine andere Wahl hat, als auf eine bestimmte Art zu reagieren.
Was glaubst denn du wegen dem freien Willen?
Ja, eben. Also ich glaube,
du glaubst also an den freien Willen?
Ich glaube an den freien Willen, aber ich glaube nicht an einen absolut freien Willen. Ich glaube nicht, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens uns in jede Richtung entscheiden können. Wir können uns so entwickeln, auch charakterlich, dass uns dann irgendwann in einer bestimmten Situation wirklich keine andere Wahl bleibt, als wir also nicht frei sind, aber wir wären an ganz vielen Zeitpunkten vorher vielleicht frei gewesen, Hilfe zu suchen, Freundschaften zu pflegen, die uns gut tun, psychologischen Rat in Anspruch zu nehmen und so weiter. Also, weißt du, wir selbst wenn wir an einen Punkt kommen, an dem wir nicht mehr anders können, dann sind wir doch insofern verantwortlich, als wir uns ein Stück weit an diesen Punkt haben kommen lassen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Aber
es ist eben ein Gemisch, ja. Das wolltest du auch sagen, habe ich das Gefühl. Es ist nie einfach nur entweder oder.
Ja. Und man sollte sich hüten, das finde ich jetzt eine Lektion aus dieser Serie auch, man sollte sich hüten davor, allzu schnell den Stab zu brechen über Menschen, die von mir aus auch wirklich Verbrechen begehen, weil es Geschichten, plausible Erklärungen gibt, die sie dahin geführt haben, wo man sagen muss, ja, wie ich da reagiert hätte in dieser Situation, das weiß ich auch nicht. Das ist, die Serie versucht uns so mit hineinzunehmen, dass eigentlich wir mit den Mördern und Mörderinnen ein Stück weit sympathisieren. Ja. Jan, wir müssen zum Schluss kommen, zielgerade. Eine letzte Frage. So einfach für die Hörerinnen und Hörer jetzt, die sich überlegen, soll ich mir das gönnen oder nicht? Für wen ist The Sinner ein Pflichtprogramm in der nächsten Zeit und wer sollte davon vielleicht eher Abstand nehmen?
Also es ist sicher nicht für die, die von einer Serie erwarten, dass jede Minute 3 Autos explodieren und 10 tolle Sprüche und Schüsse fallen und solche Dinge.
Ja.
Also dass immer etwas passiert, eins nach dem anderen, sondern es ist für die Leute, die sich interessieren, sich in jemanden hineinzuversetzen, sich vielleicht auch einfach für die Psyche interessieren, generell. Ja. Ich lese auch darüber Bücher über Psychologie und das interessiert mich eben sehr. Und die auch das schätzen, wenn ein Film oder eine Serie eine Stimmung aufbaut. Mhm. Auch im Zusammenspiel eben mit der Musik, mit den Farben, mit dem Wind, der durch die Lüftung kommt und die Zooms und alles, das spielt eben so schön zusammen. Leute, die das schätzen, aber die auch im selben Zuge nicht zu zart beseitet sind.
Ja.
Wenn man eine Person ist, die sich gut hineinversetzen kann, dann kann es ja eben auch sein, dass man eben das nicht so gut verträgt.
Ja, okay. Ja, das ist aber das ist eine gute Einschätzung. Da können alle Hörerinnen und Hörer so ein bisschen schauen, wo sie stehen. Und eben die Empfehlung ist auch, einfach mal anzufangen mit der Serie und schauen, ob es einen in Bann zieht, ob es einen den Ärmel reinzieht. Das Schlimmste hat man meistens in den ersten 5 Minuten überstanden, dann stirbt nämlich eine Person und der Rest dreht sich darum, warum das geschehen konnte.
So in etwa, ja.
Ja. Jan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war eine Freude, mit dir zu reden. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Popcorn Culture, und ich freue mich natürlich über eure Kommentare und Rückfragen und eigenen Serienvorschläge für die Zukunft. Take care, tschüss zusammen.
Ciao zusammen. RefLab.